unser heutiger Gast nimmt uns mit in die Welt des Buyer Enablements. Warum sollen Vertriebsorganisationen sich radikal auf die Käuferperspektive ausrichten, statt einfach nur zu verkaufen? Marc zeigt uns, wie seine Vision von einem digitalen Verkaufsraum Reibungen im Kaufprozess minimiert und Käufer befähigt, wirklich informierte Entscheidungen zu treffen. Vom simplen Beispiel eines Schuhkaufs bei Zalando bis hin zum komplexen B2B-Entscheidungsprozessen. Marc erklärt, was B2B von B2C lernen kann und welche Fehler Unternehmen vermeiden sollten, wenn sie eine käuferzentrierte Strategie umsetzen wollen. Spannende Einblicke, aktuelle Statistiken und praktische Tipps erwarten dich in dieser Folge. Bleib unbedingt dran, um zu erfahren, wie Buyer Enablement den B2B-Vertrieb grundlegend verändert und welche Wettbewerbsvorteile es bietet. Jetzt viel Spaß mit mir, Tim Brömme und Marc Grevenick, Mitgründer vom deutschen Tech-Startup Emlyn.io. Marc, du und ich, wir haben uns vor ein paar Wochen kennengelernt und ihr seid ja ein junges deutsches Startup in der Software-Szene und mich würde mal interessieren, jetzt sprießen ja im Prinzip auch in Deutschland, finde ich erstmal eine gute Sache, in Deutschland links und rechts und oben und unten überall die Software-Startups aus dem Boden und du hast dich aber trotzdem inspiriert gefühlt, gerade zum Thema Buyer Enablement selber auch nochmal zu gründen. Vielleicht kannst du uns da mal mitnehmen, was hat dich motiviert?
Klar, sehr gerne. Die Frage bekomme ich natürlich nicht zum ersten Mal gestellt, aber ja, was war damals so unsere Motivation? Ich glaube, unsere Reise so Ende 2020 begann eigentlich so ein Stück weit mit der Erkenntnis bei unserem vorherigen Startup, dass B2B-Käufer oft mit viel zu vielen Informationen bombardiert werden, wenn man das so sagen darf. Sie durch den ja mehr oder weniger aufgesetzten Verkaufsprozess gejagt werden müssen, muss man auch schon fast sagen. Und dadurch sich eben die Entscheidungen seitens des Käufers enorm hinauszögern, obwohl man eigentlich seine Entscheidung eventuell bereits getroffen hat. Und ja, wir wollten einfach mit Emlyn eine Lösung schaffen, die Käufer nicht nur oder den Käufern nicht nur das Leben erleichtert, sondern ihnen auch die richtigen Informationen zum richtigen Zeitpunkt bietet. Und ja, definitiv eine Inspiration war damals auch, wie gut das eigentlich B2C-Unternehmen heutzutage, also sprich das Käufererlebnis gestaltet haben, beziehungsweise nach wie vor gestalten, Gott sei Dank. Und wir haben uns damals so ein Stück weit die Frage gestellt, hey, geht das nicht irgendwie halt auch im B2B oder warum nicht dasselbe im B2B? Und das war eigentlich so die Taufe sozusagen von Emlyn damals gewesen, ja.
Das hast du gerade beschrieben, in der alten Welt, in Anführungszeichen, da werden so viele Informationen auf einmal an den Kunden bereitgestellt, verschickt oder was auch immer. Hast du das noch ein bisschen greifbarer für uns? Was genau meinst du damit?
Ja, also ich meine, man kennt ja vielleicht dieses ewig lange E-Mail-Ping-Pong vor und zurück mit etlich vielen ja, Anhängen, Verlinkungen, sprich Informationen, die hoffentlich irgendwie für den potenziellen Kunden relevant sind beziehungsweise auch interessant sind. Dann muss man irgendwie von einer Video-Call-Plattform heutzutage zur nächsten hüpfen. Und wenn man es überhaupt noch irgendwie ans Ende schafft, da hätte man irgendwie, keine Ahnung, ein statisches PDF, was ich ausdrucken muss, ausfüllen, nochmal einscannen und zurück per Anhang irgendwie schicken. Und ich glaube, da hört man schon so ein Stück weit, dass da immer sehr viel Reibung in diesem B2B sozusagen Sales-Prozess heutzutage leider immer noch vonstatten ist. Und das meinen wir eigentlich damit, um da wirklich noch so ein bisschen konkreteres Beispiel zu geben. Wir wollten damals selbst, wir hatten selbst ein B2B SaaS-Software, gab auch Software einkaufen und wir waren irgendwie schon ein Stück weit ja mit unserer internen Entscheidung irgendwie ein Stück weit durch und wollten das einkaufen, aber nichtsdestotrotz mussten wir irgendwie alle Prozesse, die sozusagen die Sales-Organisation für sich definiert oder aufgesetzt habe, durchlaufen, um am Ende überhaupt halt zu kaufen, obwohl wir irgendwie schon, keine Ahnung, 3 Wochen vorher eigentlich bereit waren zu kaufen. Das fand ich schon ein bisschen wir und ich glaube, das untermauert das so ein Stück weit, welcher, ja, wie soll ich sagen, Herausforderungen wir uns da eigentlich bewegen.
Okay, also geht mir total ins Ohr. Ich kann vielleicht 2 Dinge ergänzen, die ich so beobachtet habe. Also ich glaube, es gibt ganz oft die Tendenz, im Vertrieb, wenn wir jetzt so eine, keine Ahnung, beispielsweise eine Nachfass-E-Mail verfassen, wo man dann nochmal irgendwelche Dateianhänge ranpackt, diese Dateianhänge vollkommen zu überladen und kommen und hier noch ein White Paper und hier nochmal ein Link zu einem Video und hier nochmal die Produktbeschreibung und dann noch die Einladung zum Webinar. Und ich denke mir immer, also es ist total, also ich habe den Eindruck, dass uns da manchmal so diese FOMO umtreibt, so Fear of Missing Out, wenn ich nicht dieses eine Dokument noch schicke. Also da ist jetzt dieses eine Nugget drin, was der Kunde irgendwie gebrauchen könnte. Und am Ende sorgt es dann dafür, dass diese E-Mail vollkommen überladen ist. So, das ist der eine Gedanke, den ich hatte. Und der andere ist mir auch gerade kürzlich passiert. Da ging es mal darum, da wollte mir jemand ein Video zukommen lassen. Und dann habe ich, also jetzt ohne jetzt irgendwie die Lösung zu bashen, aber es geht, glaube ich, deutlich eleganter, kommen wir gleich noch drauf. Mir hat jemand über SharePoint ein Video geteilt. Und das war so ein, also wirklich ein Pain in the Ass. Ich musste erst auf diesen Link klicken, da musste ich meine E-Mail-Adresse eingeben, dann habe ich einen Verifizierungscode bekommen, dann musste ich den Verifizierungscode eingeben Und dann hat es noch ewig geladen. Also das war irgendwie so ein 5-Schritte-Prozess, bis ich mal dieses Video, was mir die Person schicken wollte, überhaupt mal angucken konnte, wo ich mir auch denke, also das muss eigentlich irgendwie besser gehen. Also ich weiß nicht, vielleicht hat es bei dir noch was ausgelöst, aber das waren so 2 Trigger, die ich in der kürzlichen Vergangenheit selber miterlebt habe, was das Thema angeht.
Also kann ich nur, wie gesagt, unterschreiben. Das ist ja genau das, was ich jetzt eingangs auch so ein Stück weit gesagt habe. Und ich glaube, deine Gedanken bauen darauf eigentlich perfekt auf. Es ist sehr viel Reibung, Friction. Wir sprechen immer von Friction, irgendwie halt involviert. Und ich glaube, wir haben eine sehr große Chance, also sowohl der Vertrieb als auch dann logischerweise unsere potenziellen Kunden, das irgendwie zu vereinfachen. Das sollte auch die Zielsetzung sein. Man sagt ja immer so gerne, B2B-Vertrieb, okay, ist deutlich komplexer als B2C. Ja, auf dem Blatt Papier schon, aber nichtsdestotrotz heißt es ja, dass wir mit dem Status quo oder so, wie es ist, irgendwie jetzt weitermachen sollten, sondern wir sollten uns ja trotzdem die Frage stellen, hey, wie können wir das simplifizieren? Und ich glaube, das ist unser aller Job.
Ich finde es eine gute Philosophie zu sagen, so unsere Aufgabe im Vertrieb ist es, diese Reibung rauszunehmen, die Reibung aus der Kaufentscheidung. Und jetzt gibt es ja dieses übergeordnete Schlüsselwort Buyer Enablement. Das ist mir auch schon, ich würde sagen, vor 3 oder 4 Jahren bestimmt zum ersten Mal begegnet. Und auch ihr sagt bei Emlyn, hey, Buyer Enablement, das ist euer Thema. Vielleicht kannst du uns mal deine Definition von Buyer Enablement geben. Was bedeutet das für dich?
Vielleicht bist du sogar durch uns drüber gestolpert, weil uns gibt es jetzt ziemlich genau seit 4 Jahren. Spaß beiseite. Also ich glaube, was ich hier vielleicht gerade mal so anbringen will, ich muss da, glaube ich, mal wirklich so einen Kunden zitieren, mit dem ich vor kurzem gesprochen habe. Der hat das eigentlich ziemlich, ziemlich schön aus meiner Sicht zusammengefasst oder auch ein bisschen einzigartig, hat gemeint gehabt, Buyer Enablement bedeutet für ihn, den Kaufprozess zu entwirren. Das habe ich so auch noch nicht gehört, aber es ist in der Tat zutreffend und ja, mehr oder weniger den Käufer, also meinen potenziellen Kunden eben zu befähigen, informierte Entscheidungen zu treffen. Unabhängig, ob ich jetzt mit dem Anbieter, sei es eine Software oder mit einer Dienstleistung, Lösung gehe oder nicht. Es kann natürlich auch der Outcome sein, hey, das ist nichts für mich. Und ich glaube, darum dreht sich mehr oder weniger alles bei Buyer Enablement. Das heißt, es geht nicht darum, ihm nur die benötigten Informationen eigentlich bereitzustellen, sondern auch darum, die Journey auf seine Bedürfnisse abzustimmen. Ne? Also wie wir gerade eingangs von Schippert auch gesagt haben, anstatt irgendwie, hier ist der Bauchladen voller Informationen, irgendwie push, 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 geht es eher darum, eigentlich dem Käufer zu helfen, selbst den richtigen Weg zu finden und damit auch enorm Vertrauen aufzubauen. Ich glaube, das ist auf dem Blatt Papier nicht nur irgendwas umgedreht, sondern es ist einfach eine ganz neue Denkweise. Und ich glaube, das spiegelt so die Philosophie eigentlich ja von Buyer Enablement gut wider.
Habe ich dich gerade richtig verstanden, dass du sagst, wenn das Ziel, das übergeordnete Ziel ist, den Kunden zu einer informierten Kaufentscheidung zu treffen, dann kann das ja auch bedeuten, dass ich zur Hälfte des Weges auf beiden Seiten anerkennen muss, vielleicht ergibt es hier doch gar keinen Sinn. Schwingt es damit?
Definitiv. Also ich meine, das ist ja sozusagen auch, glaube ich, ein Stück weit das Problem, das oftmals auch ein Stück weit halt versucht wird. Und ich glaube, da schließe ich mich oder uns gerade in unserer Anfangszeit nicht mehr ein, irgendwas zu verkaufen, was mehr oder weniger vielleicht gar nicht zu dem Unternehmen passt, ne, oder zu den aktuellen halt Herausforderungen, Prozessen und Co. Ne. Und ich glaube, das ist, wie wir alle wissen, definitiv der falsche Weg. Das funktioniert hier und da, warum auch immer noch, aber ich glaube, das ist der falsche Weg. Und definitiv kann natürlich auch der Outcome sein, früher oder später, oftmals früher. Und dafür plädieren wir eigentlich so bei Buyer Enablement eben auch zur Erkenntnis zu kommen, hey, das ist nichts für uns und das löst unsere aktuellen Herausforderungen oder Problematik nicht. Und klar, soll das auch mitunter ein Outcome sein. Ansonsten wird ja alles, wenn man jetzt irgendwie über CRMs und Pipeline spricht, irgendwie in Closed One oder so landen. Das ist ja, wie wir alle wissen, nicht der Fall. Also definitiv.
Du bist jetzt gerade so, ich fühle mir jetzt vor Augen, jetzt hört dir vielleicht jemand aus dem Vertrieb zu oder jemand aus dem Pre-Sales. Da gibt es dann vielleicht am Jahresende gibt's die Quote. Ne? Da wird immer über die Pipeline gesprochen. Die Klassiker, die ich immer wieder höre, so 3-4x Pipeline, um am Ende auf dein Ziel zu kommen. Wo man denn so, ich sag mal, between a rock and a hard place ist. Ne? Einerseits hat man vielleicht ein Kundenengagement, wo man sagt, naja, so richtig geil passt es eigentlich nicht. Auf der anderen Seite, wenn ich die Deals aus meiner Pipeline rausnehme, da kommt der Vertriebsleiter ums Eck und haut mir auf den Deckel. Aber wenn ich dich jetzt richtig verstehe, dann bedeutet das ja auch, also nicht nur für den einzelnen Mitarbeiter eine Philosophieänderung, sondern eigentlich von der ganzen Art und Weise, wie ich meine Vertriebsorganisation aufbaue.
Genau, also es ist schon mehr oder weniger halt eine neue Denkweise oder sogar Herangehensweise eigentlich für die gesamte Vertriebsorganisation. Ne? Und ich glaube nicht nur Vertrieb, sondern ich sage dann immer gerne GTM, also halt Go-to-Market, also wirklich von Marketing über den Vertrieb bis hin eigentlich zum Customer Success, Key Account, wie auch immer man das irgendwie für sich intern definiert hat oder nennen, weil ansonsten wird es auch schwierig, irgendwie diese ja, Herangehensweise, die ich gerade oder wir gerade versuchen, so ein bisschen unter die Lupe zu nehmen, Buyer Enablement überhaupt ja, zu integrieren, sprich dann auch zu etablieren innerhalb der Organisation. Ne? Also das ist schon richtig.
Ihr habt ja für euch tatsächlich auch, das hat es mir im Vorgespräch erzählt, ihr habt gar keinen Head of Sales oder den klassischen Vertriebsleiter, sondern bei euch heißt das tatsächlich Head of Buyer Enablement.
Genau, ja. Also ich glaube, ganz einfach. Also ich glaube, wir glauben schon so ein Stück weit dran. Ich glaube, das hört man heraus, dass so der klassische Vertriebsansatz mehr oder weniger veraltet ist. Und ich glaube, wie bereits erwähnt, sollte man heutzutage eher so Team Buyer oder Team Käufer ab sofort sein. Und ich glaube, für uns spezifisch jetzt die Position Head of Buyer Enablement, die stellt bei uns eigentlich sicher, dass jedes Team innerhalb von unserem Unternehmen, von Marketing, wie gesagt, bis hin zu Customer Success, selbst sogar über People and Culture, also HR-Themen, eigentlich genau das tut und den Käufer ja mehr oder weniger in den Mittelpunkt stellt. Und auch das sorgt auch für eine ja mehr oder weniger nahtlose Abstimmung, sodass der Kunde eigentlich über den gesamten Kaufprozess oder Buyer Journey, wie man heutzutage ja gerne sagt, sehr gut begleitet wird. Ne? Und ich glaube, das ist mehr als nur eine Titeländerung auf Blatt Papier. Es ist mehr, wie gesagt, diese neue Denkweise oder Herangehensweise. Hat mit Sicherheit auch was mit Authentizität zu tun. Ne? Wir sind eine Buyer Enablement Lösung. Hä? Warum habt ihr dann einen Head of Sales oder so? Wir waren da schon auch so ein Stück weit der Vorreiter. Aber es geht hier nochmal auch zu untermauern, hey, es ist nicht nur auf dem Blatt Papier sozusagen, sondern wir leben das wirklich Kunde für Kunde auch vor. Und ich glaube, das kommt auch sehr gut an.
Ich meine, allein schon die Perspektive zu wechseln hin zu, es ist ein Einkaufsprozess und kein Verkaufsprozess, ist ja schon am Ende, klar, es ist ein anderes Wort, aber das steht ja im Zentrum des Denkens, wenn ich jetzt richtig verstehe von dir. Und du hattest vorhin angerissen, das große Vorbild ist im Prinzip die Einkaufserfahrung aus der B2C-Welt. Vielleicht können wir es mal ein, zwei Level konkreter legen. Hast du ein konkretes B2C-Beispiel vielleicht, an dem ihr euch sogar orientiert habt und gesagt habt, hey, wäre das nicht geil, wenn das da auch in B2B funktionieren würde? Vielleicht kannst du uns da ein, zwei Beispiele nennen, um es konkret zu machen.
Also was uns damals schon ein Stück weit inspiriert hat und ich glaube, was heutzutage ja auch ein sehr erfolgreiches Unternehmen ist, ist mit Sicherheit Zalando, wenn man das hier so sagen darf. Also ich glaube, so alles aus dem E-Commerce-Bereich, ne? Ich sage immer so ein Stück weit, stellt ja vor, man hätte damals irgendwie versucht, wenn man bei dem Beispiel Zalando bleibt, Schuhe einzukaufen, wenn man das irgendwie eins zu eins versucht hätte, irgendwie in die digitale Welt zu transferieren, ne? Da wärst du da irgendwie durch so einen digitalen Raum vielleicht gewandert und hättest du da irgendwie so ein paar digitale Schuhe irgendwie ein Stück weit irgendwie in digitalen Schuhschränken irgendwie halt rauspicken können und so. Nee, die haben sozusagen das Ganze halt komplett neu aus Käufersicht sozusagen halt gedacht, ne? Und haben das praktisch auf eine Plattform halt gemünzt und ich glaube, deswegen sind sie so erfolgreich geworden. Das ist jetzt sozusagen ein Beispiel, aber genauso wie man auch sich heutzutage schnell und einfach mit Content beschäftigen kann, sprich die ganzen Streaming-Plattformen, ne, also wo man sich heutzutage ja durch die ganzen Episoden, wie sagt man so schön, bingen sozusagen kann, also schnell und einfach durchbewegen kann. Das waren mit Sicherheit, wie ich eigentlich ja auch gesagt habe, wir kommen aus B2C, hat uns sozusagen halt inspiriert, aber das sind jetzt so zwei, drei Praxiseinspiele, wo ich wage zu behaupten, die sind alle sehr groß, sehr erfolgreich geworden, weil sie das einfach aus Kundenbrille halt, glaube ich, gebaut haben und auch immer halt gesehen haben und auch vorleben. Kennt das vielleicht selbst, wenn man irgendwie in so einen Shop geht, wo man irgendwie 10 Klicks machen muss, bis man irgendwie beim Checkout ist oder irgendwie noch super viele Dinge, die du eigentlich auch gesagt hast, irgendwie ausfüllen muss, dann ist natürlich Ciao alias Bounce vorprogrammiert. Ne? Und das ist bei diesen Unternehmen eigentlich überhaupt nicht der Fall. Deswegen sind sie groß und erfolgreich geworden. Und das, wie gesagt, ist auch so ein Stück weit unser Job, den wir eigentlich in die B2B-Welt versuchen sollten, auch zu transferieren.
Ja, ist lustig, dass du Zalando als Beispiel nennst und es ist absolut okay, sowas hier zu nennen. Ich habe letztens auch bei Zalando mal wieder seit langem ein paar Schuhe bestellt. Der größte Pain in the ass. Und das ist so schön greifbar. Und wir können gleich das auf die B2B-Welt mal mappen. Der größte Pain ist ja beim Schuhkaufen zu schauen, welche Größe passt mir eigentlich wirklich. Und was ich so cool fand, dass dieses Interface mir bei Zalando aufgrund, ich habe dann halt einen Account und ich habe auch da schon mal Schuhe gekauft, dass mir das Interface automatisch vorgeschlagen hat, wenn du dieses Modell kaufen möchtest, würden wir dir diese Größe empfehlen, weil das offensichtlich einigermaßen zu dem Profil passt, was du beim letzten Mal getragen hast. Also die berücksichtigen praktisch die herstellerspezifischen Abweichungen von irgendwelchen Normen und sagen dann, das ist für dich der Richtige. Das fand ich schon ziemlich smart. Und wenn wir jetzt mal versuchen, das in der B2B-Welt zu denken, vielleicht kannst du auch mit uns ein, zwei Beispiele teilen, wie wir sozusagen diese Führung, diese Geradlinigkeit, diese Käuferzentrierung im B2B noch mehr umsetzen können.
Ja, also wie gesagt, ich glaube, es steht im Feld ein Stück weit, wie gesagt, mit dieser Denkweise, mit dieser Herangehensweise. Ich meine, was wir immer ein Stück weit, ja, mehr oder weniger Kunden empfehlen, also gerade wenn es so im Hinblick auf die Operationalisierung irgendwie halt geht von Buyer Enablement, gleich jetzt hier mal so ganz salopp und high level. Ich glaube, der erste Schritt ist aus meiner oder unserer Sicht oftmals so eine Art Buyer Journey Mapping. Das heißt, dabei stellst du dir mehr oder weniger halt die Frage, wie sieht denn der perfekte Kaufprozess aus der Sicht des Käufers aus, nicht aus meiner Sicht, aus der Vertriebsbrille, sondern eher aus der Sicht des Käufers. Das heißt, welche Schritte durchläuft er und welche Informationen braucht er eigentlich in jeder Phase? Und ich glaube, anschließend prüft man dann mehr oder weniger, oder sollte man prüfen, okay, hat man dafür die notwendigen Informationen überhaupt parat? Müssen diese vielleicht noch halt produziert werden? Und ich glaube, sobald die Journey dann ein Stück weit definiert ist, dann kann man auch mit Sicherheit über Lösungen, Tools nachdenken, ne, wie Buyer Enablement-Lösungen, digitale Verkaufsräume, Digital Sales Rooms, die eben dann praktisch diesen Prozess, den man aufgesetzt hat, sehr gut exekutieren können. Ne? Das heißt, wirklich relevante Inhalte zentral und personalisiert bereitzustellen, darüber die gesamte Kommunikation eigentlich abzubilden, zu streamlinen, ist eben zum Abschluss. Ich bestelle mir meine Schuhe oder ich bestätige das Angebot. Ne? Und ich glaube, das ist so ein Stück weit, wie man sich das vorstellen kann.
Jetzt hast du das so fast wie selbstverständlich von diesen digitalen Vertriebsräumen gesprochen. Meine persönliche Wahrnehmung ist, dass das eine Technologie ist, die im deutschsprachigen Raum noch ziemlich unterbelichtet ist. Vielleicht kannst du uns grundsätzlich mal erklären, was ist eigentlich so ein digitaler Vertriebsraum?
Genau, es ist in der Tat leider noch, muss ich dir nach wie vor, auch wenn wir jetzt schon seit 4 Jahren daran arbeiten, wir haben mit Sicherheit einer Vorreiter gewesen, nicht so weit verbreitet, um es mal noch milde auszudrücken. Was ist aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht ein digitaler Verkaufsraum? Das kann man sich vorstellen, eigentlich wie eine Art Interface, wo praktisch die verkaufende Organisation oder halt auch, wenn man es auf eine einzelne Person runterbricht, der Seller, also der Verkäufer, eigentlich mit dem potenziellen Kunden, also dem Buyer, eben sich verbinden kann. Ne? Aus technischer Sicht ist das oftmals eine Art Microsite, wo man dann eben alle Informationen, die für den Kunden eben relevant sind, aber auch, wie ich eingangs gesagt habe, eben die Kommunikation darüber abbilden kann. Ne? Das kann man sich so vorstellen, dass man auch verschiedene Ordnerstrukturen darin hat. Es kann ein Video sein, es können irgendwie Präsentationen sein, es können HTML-Dokumente sein. Das heißt, alles, was hoffentlich irgendwie meinen Kunden eben hilft, kann ich dort sehr schön strukturiert, kuratiert und orchestriert eigentlich zur Verfügung stellen.
Im Januar 2024 sind wir mit dem Discovery Dojo gestartet. Unser Anspruch ist es, das beste Discovery Training auf die Beine zu stellen, das man für Geld kaufen kann. In den vergangenen 12 Monaten haben wir mehr als 100 Teilnehmer im Dojo begrüßen dürfen. Doch diese Zeit war durchaus auch von ständigen Fragen und Selbstreflexionen geprägt. Sind unsere Inhalte praxisnah genug? Geben wir den Teilnehmern zu viele Vorgaben, statt sie zur eigenen Erkenntnis zu führen? Welche Inhalte gehören eigentlich in eine Live-Session und was kann man auch in einem Video vermitteln? Zwischen den Trainings, die wir jetzt im Januar dieses Jahr gemacht haben und wie das Programm heute aussieht, liegen zugegebenermaßen Welten dazwischen. Mittlerweile sind wir überzeugt, es ist vor allen Dingen die Art und Weise, wie wir durch das Training führen, die uns einzigartig macht. Keine Frontalvorträge, keine eintägigen Workshops, stattdessen ein Format, das dir ermöglicht, deine Fähigkeiten kontinuierlich weiterzuentwickeln. Denn der Kern von einem erfolgreichen Training ist doch simpel. Du machst Dinge hinterher anders als vorher. Unsere Ansätze scheinen durchaus aufzugehen, wie es der Senior Sales Engineer Daniel Leisel von HubSpot kürzlich ausdrückte. Das Training hat Aspekte abgedeckt, die ich bisher in keinem anderen Enablement erlebt habe. Ich wünschte, ich hätte dieses Training schon 2017 gemacht. Wenn auch du keine Lust mehr hast, nur der Demo-Mangel zu sein, wenn die Abstimmung mit deinen Sales-Kollegen nicht rund läuft, die Vorbereitung auf Kundentermine zu kurz kommt oder du das Gefühl hast, dass deiner Discovery noch Luft nach oben gibt, dann nutze jetzt die Chance für dich oder dein Team für 2025. Das Dojo hat eine stark begrenzte Teilnehmeranzahl. Im nächsten Jahr wird es nur 12 Dojos geben und die ersten Plätze sind bereits vergeben. Buch dir also ein unverbindliches Expertengespräch mit uns. Gemeinsam analysieren wir dann deine Situation, schauen uns an, was bereits gut läuft und wo es noch Potenzial gibt. Den Link findest du in den Shownotes und jetzt viel Spaß bei der weiteren Folge.
Und dann auch nochmal ein Stück weit darüber auch kommunizieren. Was meine ich damit? Also weg von diesem E-Mail-Ping-Pong, wo oftmals ja auch sehr viel Verzögerung, Delay, Friction sozusagen dann auch passiert, hin eigentlich zu einer Kommunikation, wie man es irgendwie hier vom Handy, Stichwort iMessenger, WhatsApp und Co. eben gewohnt ist. Ne? Das heißt, in Echtzeit kommunizieren via Chat. Man kann darüber auch ein Stück weit Kommentare zum Beispiel anpinnen. Und am Ende kann man darüber auch einfach mit 1, 2 Klicks das Angebot digital signieren. Ne? Also so muss man sich das vorstellen und zwar wirklich end-to-end gedacht, über ja, die gesamte Buyer's Journey, das heißt wirklich vom ersten initialen Touchpoint über den Vertrieb bis hin eigentlich zum Closing, Stichwort Customer Success und darüber hinaus hat man praktisch ja diesen Raum, der den Kunden eigentlich begleitet.
Spannender Punkt, den du gerade mit reinbringst hinsichtlich Customer Success und schon fast der Post-Sales dann in dem Moment. Sagt ihr, so ein digitaler Vertriebsraum hat auch weiterhin eine Beständigkeit, wenn der Vertrag abgeschlossen ist für die Kommunikation oder sagt ihr, da gibt es andere Wege, die besser geeignet sind?
Definitiv. Also ohne das jetzt irgendwie salesig klingen wollen zu lassen. Es gibt auch hier und da Anbieter, ich glaube, die kommen eher aus dieser Onboarding-Customer-Success sozusagen Schiene, wir kommen eher so aus der Akquise sozusagen sich. Ich glaube, das sieht man auch schon dann, wie unterschiedlich die Lösungen aufgebaut sind oder wo sie auch ihre Stärken haben. Aber ich glaube, das zeigt auch und untermauert schon ein Stück weit. Ich glaube, beides hat seine Einsatzberechtigung. Und klar, gerade wenn man im Onboarding sehr dokumentär wie unterwegs ist, das heißt, man hat auch immer noch einen sehr hohen Informationsaustausch oder hat auch ein Stück weit To-Dos, die man abarbeiten muss. Ne? Neumodisch würde man sagen, irgendwie hat Mutual Action Plan, oftmals ist er leider nicht mutual, sondern einfach immer noch vom Verkäufer irgendwie hat aufgesetzt. Genau, also dahingehend geht eigentlich die Reise. Und warum sage ich das? Und warum bin ich größer Befürworter davon? Stell dir das vor aus Käufersicht. Du hast irgendwie top of the funnel, keine coole Experience, dann irgendwie so mid to bottom of the funnel. Nutzt du sowas wie zum Beispiel einen digitalen Verkaufsraum oder bekommst sowas zur Verfügung gestellt und freust dich, weil es eine coole Experience ist und dann irgendwie im Nachgang, wenn es nochmal Richtung Onboarding geht oder Customer Success, nochmal back to the roots, irgendwie PDEF-Anhänge hin und her, das wird irgendwie nicht passen und ich glaube, wenn man sowas macht, sollte man das wirklich end-to-end denken, also so denken wie Haus, so denken unsere Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten, ja, das wirklich über den gesamten Prozess legen und ich, das ist möglich, definitiv, ja.
Spannender Aspekt. Also mal kurz zusammenfassend, im Prinzip, statt, wie wir es ganz am Eingang des Gesprächs geschildert haben, statt der E-Mail mit 20 Dateianhängen und irgendwelchen Videolinks, schicke ich im Prinzip am Ende nur noch einen einzigen Link, damit kommst du auf diese Micro-Page und hast da dann über den Verkaufs- oder besser gesagt Einkaufsprozess hinweg, bauen sich die Informationen auf und die Materialien sammeln sich an, bis der Kunde dann an der Position ist, eine informierte Kaufentscheidung zu treffen.
Ganz genau. Ne? Vielleicht, wenn man vielleicht noch ein Stück weiter geht, was inzwischen auch möglich ist, man kann natürlich nicht nur eine beziehungsweise zwei Personen, also irgendwie Verkäufer und ein Käufer sozusagen darüber in diesem Sales Room haben, sondern inzwischen kann man wirklich auch mehrere Stakeholder, was natürlich gerade bei erklärungsbedürftigen Produkten mit irgendwie langen Saleszyklen, oftmals auch hohen ACVs, dann auch leider, oder wie man es nimmt, der Fall ist, darüber oder in den Raum einladen und dann auch, wie gesagt, mit mehreren Stakeholdern darüber kommunizieren, was natürlich auch ganz smart ist, weil wenn du dir vorstellst, stell dir vor, man hat irgendwie so eine E-Mail mit irgendwie, wie du es beschrieben hast, 5, 6 Links und 3, 4 Anhänge und dann geht die interne Weiterleitung mehr oder weniger los, dann verließen sie ihn sehr wahrscheinlich komplett. Ne? Und ich glaube, da kann sowas, wie gesagt, auch extrem gut helfen. Also vollkommen richtig erklärt und erkannt.
Du sprichst nochmal einen super weiteren Punkt an, weil das hatte ich auch die ganze Zeit schon im Hinterkopf, als du das so ausgeführt hast, dass wir, also das ist ja zumindest auch der Kontext, vor dem Jan und ich immer gearbeitet haben, also Einkaufsgremien mit komplexen Entscheidungsstrukturen, wo du nicht von ein oder zwei Entscheidern sprichst, sondern teilweise von 10 oder noch mehr Menschen, die irgendwie in irgendeiner Form bei einer Kaufentscheidung mit involviert sind. Von daher danke für die Ergänzung. Und genau das, was du gerade gesagt hast, ist auch tatsächlich ein Thema, was wir immer wieder in unseren Trainings auch mal aufgreifen. Da geht es ja mal darum, hey, mal so eine Nachfass-E-Mail verfassen. Und klar, in dem Moment, wo du vielleicht an deinen primären Ansprechpartner eine E-Mail verfasst, bist du ja davon abhängig, dass die Person diese Information so intern auch weiterträgt, dass es sozusagen resoniert. Und da hast du jetzt implizit gesagt, im Prinzip habe ich hier die Möglichkeit, ja die Kontrolle über die Form und die Qualität der Kommunikation weiterhin die Kontrolle zu haben, um somit auch die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass ich gegebenenfalls andere Personas oder Stakeholders, ich sag mal, empfängergerecht anspreche, ohne das Risiko einzugehen, dass der eine Ansprechpartner, den ich jetzt habe, das selber hinbekommt oder vielleicht auch mal nicht hinbekommt.
Genau, also ich glaube, und das ist nach wie vor eine große Herausforderung im Vertrieb. Ne? Ich glaube, neumodisch würde man so von Buyer Champion sprechen. Ne? Das heißt, letztendlich spricht man ja nicht mit dem gesamten irgendwie Entscheidungskomitee oftmals. Das war vielleicht früher mal der Fall, wenn man irgendwie vor Ort eingeladen worden ist und irgendwie alle 10, 12 Leute am Tisch saßen. Aber das findet jetzt alles sehr digital statt. Das heißt, man weiß es oftmals auch gar nicht. Ne? Und deswegen kommen, glaube ich, die jetzt oftmals auch so ins Stocken, ne? Weil irgendwie halt man seinen Champion nicht befähigt hat oder neumodisch halt enabled hat, irgendwie intern das überzeugend rüberzubringen. Ne? Und dann wird es natürlich ganz, ganz schwierig, Grip auf den Deal irgendwie halt zu bekommen, ne, und da irgendwie die nächsten Schritte halt zu gehen. Und das ist auch natürlich ein Riesenvorteil. Ne? Also wenn ich das nochmal so ganz kurz zusammenfassend sagen darf, also ich glaube, für welche Unternehmen oder Branchen ist das wirklich besonders geeignet? Es ist wirklich mit komplexen, erklärungsbedürftigen Produkten, langen Verkaufszyklen etc. Das könnten zum Beispiel Industrien sein oder sind oftmals halt SaaS, ne, oder Enterprise Software Solutions, IT. Oder wenn man vielleicht schon mal abseits von der Software-Bubble denkt, auch irgendwie die fertigende Industrie hat Maschinenbau, ne, wo die Kunden oftmals eben viele Berührungspunkte mit unterschiedlichen Stakeholdern haben. Genau, das ist dafür halt besonders geeignet. Und auch, und ich glaube, das spielt so ein bisschen in diese Stakeholder-Materie mit rein, Unternehmen, die einen hohen Bedarf an personalisierten Informationen haben, ne, sehen hier klare Vorteile, weil du musst dir halt vorstellen, gerade wenn man in diesen Buying-Komitee oder halt bei den ganzen Stakeholdern bleibt, die Person aus dem Einkauf, die interessieren natürlich ganz andere Dinge, wie irgendwie mein Buyer-Champion oder halt irgendwie den CEO. Ne? Und ich glaube, da kann ich jetzt nur von uns sprechen, bei anderen Lösungen weiß ich es nicht. Du kannst sogar das so granular anlegen, dass du wirklich kannst sagen, hey, für den CEO, keine Ahnung, ist nur das Angebot relevant und irgendwie für die Dame oder den Herrn aus dem Security sind irgendwie unsere Data Privacy sozusagen Dinge halt relevant. Und darum geht's ja auch. Ansonsten wäre ich ja nochmal beim Bauchladen. Guckt mal, was wäre schon für euch dabei. Ne? Also es geht wirklich hier um ein Stück weit Hyperpersonalisierung, ne? Was nichts irgendwie mit Vor- und Nachname hat oder irgendwie Unternehmensname in dem Raum, sondern wirklich die richtigen Informationen dem richtigen Stakeholder auch zur Verfügung zu stellen. Ich glaube, das ist ein riesen Mehrwert, der oftmals noch gar nicht so zur Geltung kommt. Kann ich oder muss ich uns auch ankreiden, das ist eigentlich eine super coole Value Prop, wenn man das so sieht, wieso man jetzt irgendwie so einen digitalen Verkaufsraum einsetzen sollte.
Finde ich eine mega starke Ergänzung. Ich meine, wenn du jetzt sagst, hier ist mal so der Käufer, aber der Käufer ist natürlich erstmal ein sehr abstraktes Konstrukt. Und klar, ich meine, wir kennen es ja aus dem Softwarevertrieb auch, da redest du mit der Fachabteilung und die haben andere Fragen, die haben, da finden andere Gespräche statt als beispielsweise mit der IT oder mit der Security. Und wer Security arbeitet und da vielleicht irgendwie den Fragebogen abdecken muss, der interessiert sich jetzt wahrscheinlich erstmal nur im zweiten oder dritten Schritt über die betriebswirtschaftlichen Mehrwerte, wohingegen die Fachabteilung natürlich klar auf, ich sag mal, Effizienz und Effektivität ihrer Arbeit setzt. So, also geht mir vollkommen ins Ohr. Jetzt hattest du auch im Vorgespräch, hattest du das erwähnt, und wenn du da was teilen magst, ich wäre super neugierig, du hattest mal so, was das Thema Buyer Enablement angeht, von Zahlen, Statistiken oder vielleicht sogar Studien gesprochen, die ihr vielleicht auch benutzt in eurem eigenen Vertriebsmodell oder eben um die Wirkungskraft von so einer Lösung nochmal zu unterstreichen. Und wenn du da was teilen magst, ich wäre super neugierig.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, will jetzt nicht irgendwie, oder es wird, glaube ich, keinen Sinn machen, hier jetzt irgendwie 5, 6, 7 Statistiken rauszuhauen, wo sowieso niemand halt irgendwie folgen kann. Ne? Aber klar, ich glaube, aus unserer oder aus meiner persönlichen Sicht sprechen die Daten oder Statistiken für sich, wenn man sich da vielleicht mal ein, zwei rauspicken mag. Vor kurzem nochmal eine Statistik Forrester, ne, oder Gartner, wenn man sich auch mal selbst einlesen will. Da gibt es schon sehr, sehr viel, sehr, sehr coole Insights, die man sich darüber ziehen kann rund um diese Thematik auch, dass so knapp 70% eigentlich heutiger B2B-Käufer ihre Recherche eigenständig durchführen, bevor sie überhaupt mit uns, mit dem Vertrieb überhaupt sprechen. Ne? Und ich glaube, da, das ist eine sehr starke sozusagen Statistik oder Datenpunkt und das zeigt eigentlich, hey, oftmals, wenn da irgendwie intern Recherche betrieben wird, irgendwie gesprochen wird, sich auf irgendwelchen Review-Seiten umgetrieben wird, etc., bin ich nicht mehr am Tisch sozusagen. Das heißt, ich muss irgendwie meinen potenziellen Kunden, wie auch immer, sei es über ein Tool, ne, oder halt nicht über ein Tool, irgendwie halt vermitteln können, hey, ich löse sozusagen dein Problem und ich bin eventuell dein bester Anbieter. Ne? Also das ist mit Sicherheit eine Statistik aus meiner Sicht, die wir auch immer gerne bringen, die ja so ein Stück weit ein Wake-up-Call eigentlich für alle da draußen sein muss. Es ist nicht mehr so, dass man wie früher irgendwie das Telefon in die Hand nimmt, beim Tim anruft und sagt, ey Tim, kannst du mir mal helfen? Und dann der Tim sagt, ja, das ist der Prozess, so sieht das aus. Sondern das ist eher gegen Ende, ne? Wo irgendwie 70, 80%, habe ich sogar auch schon mal gelesen, sozusagen des Prozesses eigentlich schon vorbei ist. Ne? Also ich glaube, das ist eine ganz spannende Statistik. Und dann vielleicht noch eine andere, habe ich auch vor kurzem nochmal aktualisiert gesehen, ist, dass knapp 40%, oder ich glaube sogar, es waren ziemlich genau 40% heutiger B2B-Käufer den Prozess irgendwie frühzeitig abbrechen mit dem Vendor, wenn sie irgendwie zu viele und zu viel irrelevante Informationen erhalten. Ne? Also Stichwort nochmal Bauchladen. Und wieso passiert das? Und ich glaube, die Statistiken zeigen uns das so ein Stück weit, hey, wir müssen uns eben viel stärker auf den Käufer heutzutage halt fokussieren, um ihnen einfach einen klaren, strukturierten Weg eigentlich zum Abschluss bieten. Ne? Und da führt eigentlich heutzutage kein Weg mehr dran vorbei. Aber das wären jetzt so zwei Statistiken, die du dir hoffentlich irgendwie halt ein Stück weit halt gewünscht hast oder ich glaube, die Zuhörerinnen und Zuhörer interessieren könnten, ja.
Vielen Dank fürs Teilen und vielleicht kann ich ja sogar noch eine dritte ergänzen, die ich kenne, weil wir uns natürlich jetzt auch intensiv mit solchen Zahlen und Studien auseinandersetzen. In dem Fall ist es eine Gartner-Statistik, die baut, glaube ich, auf deiner ersten Zahl so ein bisschen auf. Da geht es darum, wie viel Zeit eigentlich Kunden mit Vendoren im Rahmen eines Einkaufsprozesses verbringen. Und die letzte Zahl, die ich dazu gelesen habe, war 17%. Also 17% der Zeit wird mit Anbietern verbracht im Rahmen eines Einkaufsprojektes. Ich habe mir dann so die Frage gestellt, alles klar, also da sind irgendwie so zwei Disclaimer drin. Der erste Disclaimer ist 17% mit Vendoren. Das heißt, in dem Moment, wo ich in der Wettbewerbssituation bin, darf ich die Zahl schon mal halbieren oder vielleicht sogar dritteln, je nachdem, wie viele Vendoren angeschaut wird. Ne? Und der zweite Disclaimer ist, das sagt auch die Statistik oder die Studie in dem Fall, im Rahmen eines Einkaufsprojektes. So, wenn du jetzt also mit einer Fachabteilung sprichst und die Fachabteilung hat natürlich, ich sag mal, zu 99% der Zeit machen die einfach ganz normal ihren Job. Ja, je nachdem, wenn du jetzt verkaufst, die machen eben ihre Arbeit, die kaufen nur ganz selten Software ein. Das heißt, diese 17% werden nochmal relativiert im Sinne von, im Rahmen von einer normalen Arbeitswoche von den Menschen, mit denen du dort sprichst, ist es nochmal viel weniger. Und dann, das ist, glaube ich, auch der Kreis, den ich jetzt hier zu euch schließen würde, ist natürlich die Frage, wenn ich so wenig Zeit im Gesamtkontext mit meinen Kunden verbringe, von dem, was die normalerweise tun, dann betont das die Wichtigkeit, wie qualitativ gut jeder Kontaktpunkt sitzen muss, damit am Ende ich mich vielleicht auch noch überhaupt irgendwo noch mal differenzieren kann. Also gerade im Softwareumfeld und vielleicht ist es beim Maschinenbau etc. vergleichbar, da kenne ich mich jetzt nicht so gut aus, aber im Softwareumfeld ist es ja so, dass wir extrem uns einer Feature-Parität annähern. Das heißt, du hast verschiedenste Anbieter innerhalb derselben, vielleicht schon etablierten Kategorie und da sind nur Nuancen, warum sich Anbieter A von Anbieter B unterscheidet. Und dann ist ja die Frage, genau auch diese Philosophie, die du jetzt hier für uns gut beschrieben hast, wie kann ich denn jetzt den Kunden eigentlich ins Zentrum stellen? Und dann ist es vielleicht die Art und Weise, wie ich mit dem Kunden engage, wie geil ich beispielsweise so einen digitalen Vertriebsraum aufbaue, wie nah der an dem dran ist, was ich jetzt gerade brauche, um eine informierte Entscheidung zu treffen, dass das dann sozusagen die Qualität des Engagements der Unterscheidungsmerkmal ist im Vergleich zu jetzt irgendwelche Features und Functions, die ich weiterentwickelt habe.
Ja, wie gesagt, gibt es eigentlich nichts hinzuzufügen, weil ich noch gerade so ein, zwei Kommentare zu den Punkten, vielleicht zum Punkt 1. Ja, das ist das klassische Gartner Cake Chart, wie gesagt, ich glaube, es gibt irgendwie 60, also manche sprechen von 60, 70, 80, ist auch egal. Also es ist ein sehr großer sozusagen halt Kuchen, ne, bevor man sozusagen mit dem Web heutzutage spricht. Schon klar, wenn man das dann nochmal irgendwie halbiert oder sogar drittel, da kommen wir irgendwie sogar nur 5-6%, ne. Damit kann man natürlich auch sehr, sehr gerne werben oder halt umziehen, ne. Aber wie gesagt, ich glaube, das trifft es, unabhängig, wie gesagt, von der Prozentzahl. Es ist de facto einfach der Fall. Und zum zweiten Punkt, ja, kann ich auch so unterschreiben. Ich sage ja immer gerne sowohl intern, aber auch wenn wir mit Kunden sprechen, so ein Stück weit Produktdifferenzierung ist tot, mehr oder weniger, ne? Gerade so im SaaS-Bereich, sag mal, wenn ich das eine Feature nicht habe, dann baue ich es halt irgendwie halt schnell oder in Salesforce geht dann hin, okay, das CRM hat das, das haben wir noch nicht, das machen wir mal schnell und umgekehrt. Aber wie du dich zum Kunden präsentierst, also Stichwort Kundenerlebnis, Buyer Experience, ne, wird noch leider sehr, 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 sehr stiefmütterlich hier in der Dachregion zumindest behandelt. Das ist was, das kann man nicht so schnell kopieren und das ist heutzutage ein ganz klares Differenzierungsmerkmal, warum ich mich mit Anbieter A oder mit Anbieter B entscheide. Und da gibt es auch eine Statistik, ich glaube 8 von 10 Kunden heutzutage sagen, dass eigentlich so das Erlebnis, was mir mein potenzieller Anbieter bietet, mindestens genauso wichtig ist, wie eigentlich das eigentliche Produkt, Software, Dienstleistung, die ich mir sozusagen einkaufe. Und ich glaube, das sagt alles und untermauert auch nochmal so ein Stück, weil genau, wo wir jetzt hier schon geraume Zeit drüber sprechen. Ne? Es war vielleicht vor ein paar Jahren ja so ein Nice-to-have gewesen, aber ich glaube, es entwickelt sich immer mehr und wir sind immer noch ganz am Anfang halt so eine Must-have, ne? Wie man praktisch mit Kunden kommuniziert und da ist dann Experience, Engagement ein ganz wichtiges Thema.
Danke für die Ergänzung und vielleicht können wir nochmal, du hast vorhin schon so in die Richtung etwas erzählt, in Richtung der Operationalisierung. Jetzt habt ihr ja bei euch, bei Amlin, auch einige Kunden schon gewonnen. Das heißt, es sind Kunden, die für sich diese Philosophie schon anerkannt haben und jetzt dabei sind, das umzusetzen. Und ihr begleitet da eure Kunden auch. Und da würde mich jetzt mal interessieren, so was gibt es denn da so für Fallstricke? Was gibt es für Herausforderungen, wenn ich jetzt sage, okay, wir sind heute noch ziemlich vertriebszentrisch, wollen morgen aber mehr kundenzentrisch arbeiten. Was sind so ein, zwei Dinge, die oft falsch gemacht werden oder die eine Herausforderung darstellen?
Ich hoffe, ich wiederhole mich nicht, aber ich komme da immer eigentlich auf diesen Punkt nochmal halt zu sprechen. Ich glaube, was ich oder wir oftmals jetzt auch schon ja über knapp 4 Jahre, wo wir am Markt sind, sehen oder immer noch sehen, ist einfach, dass sich Unternehmen, gerade auch deutscher Mittelstand oder halt auch größere Unternehmen, mit dieser Umstellung der Denkweise am meisten zu schaffen machen. Ne? Warum? Ich sag mal, viele Teams, sei es Vertrieb oder auch Produktmarketing, whatever, sind es einfach gewohnt, irgendwie produkt-sales-fokussiert irgendwie halt zu arbeiten. Und hier, Stichwort Buy-Enablement, sind wir eben eher im Wandel hin zu einer kundenorientierten Herangehensweise. Ne? Und ich glaube, diesen Wandel zu durchleben oder sich auch, ja, wie soll man sagen, durchzuringen, diesen zu gehen, das birgt natürlich oder stellt Unternehmen halt vor Herausforderungen. Ne? Das ist, glaube ich, immer noch so ein Stück weit die größte Herausforderung. Ne? Ich höre auch hier und da, und ich meine das gar nicht negativ, ey Marc, guck mal, wir machen seit 40 Jahren Vertrieb, wir sind riesengroß, was willst du denn jetzt sozusagen von mir? Ist alles schön und gut. Ne? Es hat bis heute funktioniert. Und es funktioniert mit Sicherheit auch noch irgendwie die nächsten 1, 2, 3, 4, 5 Jahre. Aber was kommt denn danach, ne? Und ich verweise da immer auch nochmal, sei es Statistiken hin oder her. Guck mal, wenn du heutzutage jetzt an, keine Ahnung, deine Tochter oder an deinen Sohn halt verkaufen würdest, es wäre nicht digital oder noch irgendwie super, super altmodisch und Co., der wird dir sehr wahrscheinlich gar nicht mehr zuhören. Ne? Das heißt, diese ganzen neuen Generationen, ne, call it Millennials, Gen Z, Y, wie auch immer, die kommen jetzt natürlich in diese Einkaufs- und Führungsposition und die sind eben was ganz anderes halt gewohnt. Ne? Ob das jetzt besser oder schlechter ist, das sei mal dahingestellt, aber man muss sich halt dementsprechend einfach anpassen. Ne? Und das haben wir auch über unsere 4 Jahre jetzt gelernt. So, ich meine, diesen Wandel kann man natürlich unterstützen, ne? Sei es in Form von wirklich Schulungen, auch so Buyer Journey Mapping. Ey, lass uns mal gemeinsam gucken. Da gibt es oftmals so einen Aha-Moment. Oh, bei uns ist ja gar nichts irgendwie kundenzentriert. Wir machen ja alles nur aus unserer Sales-Brille. Ne? Also diese Workshops, Schulungen bieten wir inzwischen auch an, weil wir einfach erkannt haben, es braucht sehr viel Education oder diese Thematik halt generell. Es braucht eine klare interne Kommunikation. Komplett Marketing, Sales und Customer Success müssen eigentlich Hand in Hand laufen. Das ist ja oftmals auch immer noch riesengroße halt, Herausforderung, gerade in der Dachregion. Und wenn das eigentlich mehr oder weniger da ist, ne, also dieses Mindset, die Denkweise, man ist intern als Org halt gesettet, dann sollte man sich eigentlich im nächsten Schritt dann zum Beispiel nach Tools, ne, oder nach Lösungen irgendwie Ausschau halten, um einfach das halt in die Operations halt zu bringen, sprich daran halt zu exekutieren. Ne. Aber das sind so Herausforderungen, mit denen, glaube ich, Unternehmen zu kämpfen haben und wir dann natürlich als Vendor auch. Ne? Aber ich glaube, es werden immer mehr, die sozusagen diesen Wandel halt sehen oder die sagen, hey, ich muss den jetzt sozusagen zumindest mal anstoßen. Und ich glaube, da gibt es keinen Grund, sich irgendwie davor, keine Ahnung, zu verstecken. Ich glaube, die Thematik ist so heiß und spannend und hat ja auch extrem viele Mehrwerte für die Unternehmen, was wir, glaube ich, oftmals immer halt vergessen, dass man sich den zumindest mal öffnen sollte und anhören, unabhängig, ob man sich nachher für einen Technologieanbieter entscheidet oder nicht.
Ich durfte in meiner Vergangenheit auch mal eine vergleichbare Technologie selber verkaufen. Ich habe dann immer eine Sache erzählt, das kann ich an der Stelle vielleicht mal einbringen, gerade wenn es ums Thema, ich sag mal, Adoption geht. Und ich bin ja vollkommen bei dir. Es startet mit dem Mindset, es startet mit der Geisteshaltung. Und ich finde es auch gut, dass du gesagt hast, die Technologie wird dir jetzt erstmal sozusagen das Problem nicht lösen. Aber wenn du das Mindset etabliert hast, dann ist eine Technologie eine super Ergänzung. Und da habe ich zumindest mal eine kleine Anekdote. Eine Sache, die ich gegenüber, insbesondere wenn jetzt für uns war eine Buying-Person natürlich auch der Vertrieb. Und was ich den Vertriebsleitern immer gesagt habe, und ich wusste es aus erster Hand, weil wir es ja genauso gemacht haben, in dem Moment, wo du so eine Technologie wie beispielsweise den erwähnten digitalen Vertriebsraum bereitstellst, ist natürlich das absolute Killer-Feature für den einzelnen Vertriebsmitarbeiter und deswegen ein Beitrag zur Adoption, natürlich die Fähigkeit zu sehen, welcher von meinen 10 Kunden, mit denen ich gerade in Gesprächen bin, guckt denn am Quartalsende sich eigentlich wirklich mal das Angebot an und welcher klickt nicht mal auf den Link. Dann muss man dazu sagen, du hast ja die Möglichkeit, sozusagen dieses Activity-Tracking über diesen digitalen Vertriebsraum granular bis aufs Dokument runterzubrechen und zu schauen, so, wer guckt sich da eigentlich was an und wie intensiv. Und dann ist ja auch klar, also wenn ich hier 10 Opportunities am Laufen habe und 3 davon gucken nicht mal rein, naja, dann weiß ich, die anderen 7 werde ich wohl eher mal priorisieren, weil offensichtlich sind die wirklich interessiert. Und das ist sozusagen der super easy quick Hack aus einer individuell Contributor-Seite, warum da die Adoption also fast garantiert ist, weil das einfach so ein Killer-Feature ist.
Genau, aber dahin ist halt eher die Schwierigkeit, mal zu kommen. Ne? Ich sag mal, das ist dann praktisch, dass man der Organisation klar gemacht hat, hey, kauf dir das jetzt ein, sage ich mal, einfach jetzt so salopp und erstelle jetzt mal diese Räume und teile diese mit Kunden. Und das sehen wir auch, sobald praktisch, ich glaube, dieser Login-Effekt ist, Kunde klickt praktisch auf den digitalen Verkaufsraum und boah, wow, ich sehe jetzt da wirklich sehr granular, was hat er sich angeschaut, wie oft, wie lange, hat er es intern weitergeleitet, hat er sich was heruntergeladen, hat er andere Stakeholder dazu eingeladen sogar, keine Ahnung, da sitzen die teilweise halt da und sagen, oh wow, das ist ja wirklich komplett halt redefined, wie ich das vorher gemacht habe, weil sie eben oftmals vorher blind sind, ne? Also auch das Marketing, so mit to bottom of the funnel, oftmals keine Insights, die beherrschen top of the funnel sehr gut, was schauen sich potenzielle Kunden an, aber wenn es der Vertrieb irgendwas teilt oder so, da verließen sie ihn oftmals. Ne? Und diese Insights bekommt man jetzt darüber. Und das führt natürlich, und das habe ich vorhin vielleicht auch vergessen zu erwähnen, das ist aber dann so die logische Konsequenz, wenn man die Denkweise für sich inne hat, ist dann auch so ein Stück weit Ease of Use. Ne? Ich glaube, die größte Herausforderung auch gerade im Sales-Tech generell Bereich ist wirklich so Ease of Use alias Adoption. Es muss für den Vertrieb nach wie vor extrem einfach auch sein, ne, von der Handhabung. Ne? Wenn ich jetzt sagen würde, ey, es braucht irgendwie 10, 15 Minuten, um so einen Verkaufsraum zu erstellen, da verließen sie ihn auch. Ne? Das heißt, man muss da eine gesunde Balance finden, um auch dann wirklich neben der Denkweise auch den Vertrieb, die letztendlich nachher die Hauptnutzerinnen und Nutzer sind von der Lösung, zu überzeugen, guck mal, das macht dich auch ein Stück weit produktiver oder effizienter, plus dann noch, wie gesagt, auch die von dir genannten Insights, die du zum Beispiel bekommst, die du vorher sehr wahrscheinlich gar nicht hattest. Ne? Also das ist auch ein sehr starkes Argument.
Mega. Also vielen Dank für die Ergänzung. Und jetzt ist es auch überhaupt gar kein Geheimnis. Wir haben ja mit euch auch eine Partnerschaft eingegangen. Also Emlyn und SE Rockstars arbeiten zusammen. Und deswegen freut es mich, dass du dir heute mal die Zeit genommen hast, uns ein bisschen in deine Philosophie und dein Verständnis von Buyer Enable mit mal durchzuführen. Und wenn jetzt Leute sagen, hey, klingt mega spannend, ich würde gerne mehr erfahren, wo können Leute mit dir in Kontakt treten?
Bei mir am besten, wenn Sie es persönlich wollen, auf LinkedIn. Wie gesagt, Marc Rehnig gerne einfach kontaktieren und wie gesagt auch komplett unabhängig jetzt irgendwie von unserer Lösung. Freut mich immer, wenn man da irgendwie andere Sichtweisen, also gerne auch andere Sichtweisen irgendwie mit mir teilt oder drüber diskutiert. Und wenn es dann eher, wenn man schon einen Schritt weiter ist, Richtung Tool sozusagen Implementierung geht, dann gerne einfach unsere Webseite abchecken, emlyn.io. Haben wir sehr viele Ressourcen, auch Case Studies von Kunden, die man mit Sicherheit kennt, wie vor welcher Herausforderung die praktisch standen und wie sie das Ganze praktisch mit uns, mit Emlyn auch dann hoffentlich gelöst haben oder lösen. Das ist dann, glaube ich, so die beste Anlaufstelle. Genau, wenn man mich nicht irgendwo gerade persönlich irgendwie auf einer Veranstaltung trifft, gerne auch dort anhauen dann, ja.
Genau, hast du mir vorhin schon erzählt, du bist immer noch gerne ein Fan von physischen Treffen und gibt ja jetzt auch wieder einige, die anstehen. Also auf jeden Fall danke, dass du dir mal die Zeit genommen hast, uns hier mal durchzuführen. Ich habe auch einige Sachen für mich mitnehmen können und freue mich natürlich auch, wenn einige von unseren Zuhörern, Zuhörerinnen was mitnehmen konnten. Also lieben Dank, dass du da warst, Marc. Mir hat es richtig viel Spaß gemacht.
Sehr, sehr gerne. Und ja, ich habe dir zu danken. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Das war Presales Unleashed, dein Podcast für Sales Engineering im B2B-Softwarevertrieb. Falls du tiefer ins Thema Discovery eintauchen möchtest, haben wir jetzt eine Überraschung für dich. Wir haben einen kostenlosen E-Mail-Kurs nur für dich erstellt. Und normalerweise ist dieser exklusive Coaching-Content nur für unsere zahlenden Kunden zugänglich. Aber so erhältst du jede Woche kostenlos wertvolle Insights, ein kleines Nugget direkt in dein Postfach. Klingt spannend? Dann schau mal in die Shownotes und melde dich an. Schön, dass du wieder mit dabei warst. Bis zum nächsten Mal.